Die Türen verschlossen, streng geheim geht es bei einem Konklave zu. Nicht umsonst bietet das Konklave, also die Papstwahl, Stoff für zahlreiche Thriller und Filme. Doch was passiert da eigentlich genau und warum gibt es überhaupt einen Konklave? In seiner kurzen Geschichte der Papstwahl erzählt der Vatikanexperte Stefan von Kempis, wie ein Konklave vonstatten geht und wie sich die Wahlen über die Jahrhunderte verändert haben. Weißer Rauch und falsche Mönche, eine andere Geschichte der Papstwahl, so heißt sein Buch. Guten Tag, Stefan von Kempis. Zunächst einmal die Frage, warum gibt es denn überhaupt ein Konklave? Johannes Paul II. Soll ja sogar mal gesagt haben, ein Konklave sei gar nicht notwendig.
Ja, also irgendeine Art und Weise, sich auf einen neuen Bischof von Rom zu verständigen, muss es ja geben. Und da hat sich eben im Lauf von ungefähr 2 Jahrtausenden das Konklave herausgebildet. Also die Abschottung der Kardinäle, dann die geheime Wahl mit einer nötigen Zweidrittelmehrheit. Johannes Paul II. Schreibt in seiner Konklaveordnung von 1996, dass man die Ernennung, ich zitiere, die Ernennung eines neuen Papstes ja auch anders regeln könnte. Das war aus meiner Sicht sozusagen ein päpstlicher Prankenhieb, um mal zu sagen, also letztlich ist das eine Entscheidung, die dem Papst zukommt, wie man im Einzelnen verfährt und keinem anderen. Immerhin gab es im Laufe der Jahrhunderte eigentlich von Anfang an immer wieder mal eine Tendenz, dass ein Papst noch zu Lebzeiten schon seinen Nachfolger designiert, nur dass man sich dann nach seinem Tod nicht immer dran gehalten hat.
Wie ist denn da genau die Quellenlage? Welche Ursprünge gibt es, die wichtig sind, um die Papstwahl zu verstehen?
Also es war in der frühen Kirche von Anfang an klar, dass Bischöfe gewählt werden. Und da machte eben auch der Bischof von Rom, das ist ja der Papst, keine Ausnahme. Die Quellenlage für die ersten christlichen Jahrhunderte ist naturgemäß ziemlich dürftig und fragmentarisch. Wir finden eine erste Liste von Päpsten erst etwa im Jahr 180 nach Christus beim Bischof Irenäus von Lyon in einer Streitschrift. Da zählt er ungefähr 10 Nachfolger des heiligen Petrus in Rom auf, also von Petrus bis in seine Zeit hinein, eine ununterbrochene Kette von Namen. Aber Irenäus macht ganz unterschiedliche und schwer verständliche Angaben, wie denn diese einzelnen Leute jetzt in ihr Amt gelangt sind. Von Päpsten ist da natürlich noch keine Rede, denn diesen Ehrentitel gab es im Jahr 180 noch nicht. Der erste, der sich Papst nennen ließ, war, soweit wir das wissen, im 3. Jahrhundert der Bischof von Karthago. Also wir sehen an den Ursprüngen der Papstwahl, da herrscht stellenweise noch tiefe, tiefe Dunkelheit.
Haben denn immer nur Kardinäle, also hohe Geistliche, den Papst gewählt oder waren irgendwann auch Laien beteiligt?
Nein, es waren nicht immer Kardinäle, die den Papst wählten, einfach weil es Kardinäle, so wie wir sie heute kennen, nicht immer schon gegeben hat. Sie haben sich als eine Art Senat des Papstes, als Kardinalsstand, erst im frühen Mittelalter wirklich herausgebildet. Dass nur Kardinälen die Wahl eines Papstes zusteht, das entscheidet erstmals Nikolaus II., da sind wir im Jahr 1055. Seitdem hat es zwar in der Geschichte immer wieder auch Interferenzen von außen gegeben, von weltlichen Mächten, und zwar bis ins 20. Jahrhundert hinein, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber letztlich hat es sich schon durchgesetzt, dass nur Kardinäle das Recht haben, einen Papst zu wählen. In den ersten Jahrhunderten allerdings gab es tatsächlich eine Beteiligung von Laien. Und zwar war das die christliche Gemeinde von Rom. Die wählte Männer, Frauen zusammen mit dem höheren Klerus von Rom und mit den Bischöfen aus den umliegenden Städten, etwa Ostia, alle zusammen den neuen Bischof der ewigen Stadt. Wahrscheinlich war es so, dass die Laien Vorschläge machten und dass dann der höhere Klerus wirklich wählte. Es war auch immer so, dass die besonders angesehenen oder besonders reichen Mitglieder der christlichen Gemeinde, sozusagen die Trumps von damals, von Anfang an immer versucht haben, den Laien das Wahlrecht sozusagen aus der Hand zu nehmen. Übrigens, der erwähnte Klerus von Rom und die Bischöfe aus den umliegenden Städten, das sind die Leute, aus denen sich dann sozusagen die Kardinäle entwickelt haben. Also die Kardinäle von heute sind sozusagen Nachfolger gedanklich des Klerus von Rom und der Bischöfe aus den umliegenden Städten.
Ihr Buch heißt Weißer Rauch und falsche Mönche. Was sind denn falsche Mönche?
Ja, Weißer Rauch, falsche Mönche, das ist ja der Titel des Buchs. Und was der weiße Rauch ist, ist eigentlich klar, obwohl es den noch gar nicht so lange gibt nach einer Papstwahl. Aber dieses Bild vom Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle, das hat sowas Emblematisches, sowas Urtümliches, dass man irgendwie das Gefühl hat, das muss es ja schon seit der Antike gegeben haben, auch wenn das gar nicht so ist. Die falschen Mönche, die stehen für die vielen, vielen Versuche im Lauf der Geschichte, Papstwahlen auf unangemessene Weise zu beeinflussen. Da sind wir zuerst im sogenannten Investiturstreit im 11. Jahrhundert. Das war ein Ringen zwischen Kaisertum und Papsttum. Da nannte Heinrich IV. Den Papst Gregor VII. Einen falschen Mönch und erklärte ihn für abgesetzt. Steig herab, du falscher Mönch. Wir wissen, wie das weiterging. Ein Jahr später kniete dann Heinrich scheinbar reumütig in Canossa vor dem Papst. Ziemlich genau 800 Jahre später, also 1878 oder so, da regiert Pius IX., der Papst, dem der Kirchenstaat verloren geht. Und der ist in Panik angesichts der Tatsache, dass sich Italien gegründet hat und dass der Papst sozusagen im Exil in den Vatikanischen Gärten hockt. Pius IX. Fürchtet, dass jetzt das Papsttum an sich am Ende ist, dass er der Letzte ist. Und darum erlässt er eine ganze Salve von Konklave-Verordnungen, aus denen wirklich Paranoia spricht. Und da ist eben die Rede von Anhängern des Revolutionärs Garibaldi, die sich als Priester oder als falsche Mönche verkleiden könnten, um sich ins Konklave zu schmuggeln und unter den Wählern Panik hervorzurufen. In dem Fall, so schreibt Pius IX., wäre die Papstwahl automatisch suspendiert.
Wie und inwieweit konnten Sie denn in die Konklave hineinblicken? Denn das ist doch alles streng geheim. Und doch geben Sie uns in Ihrem Buch Einblicke in vergangene Konklave mit ganz genauen Angaben, wer wie viele Stimmen bei einem Konklave bekommen hat.
Das ist tatsächlich alles geheim jetzt, aber das war gar nicht immer so. Die geheime schriftliche Wahl eines Papstes, das wurde erst 1621 durch einen Papst eingeführt. Bis dahin war eigentlich klar, dass ein Kardinal nicht einfach so abstimmen konnte, wie er gerade wollte, sondern dass er zum Beispiel der Familie des Papstes, der ihn zum Kardinal gemacht hatte, verpflichtet war. Deren Kandidaten musste er also seine Stimme geben. Und man wusste genau, der und der wählt für die Barberini, der und der wählt für die Farnese und so weiter. Also wir haben in vielen Archiven, nicht nur in den Vatikanischen, aber da auch, ganz genaue Listen, wer hat für wen gestimmt, in welchem Wahlgang. Das wäre heute unvorstellbar.
Herr von Kempis, wie schauen Sie denn in die Zukunft? Wird es irgendwann, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen, ein Online-Konklave geben können?
Also vorstellen kann man sich vieles. Falls zum Beispiel irgendwann mal der Kreis der Papstwähler über die Kardinäle hinaus erweitert werden sollte, da muss man ja sagen, so ein erweitertes Gremium würde gar nicht mehr in die Sixtinische Kapelle passen. Die ist jetzt schon, das wird jetzt schon ziemlich eng. Und es ist keine Zukunftsmusik, wenn man bedenkt, dass schon Paul VI. Im 20. Jahrhundert mit dem Gedanken gespielt hat, dass außer den Kardinälen doch auch die ostkirchlichen Patriarchen und gewählte Vertreter der Bischofssynode im Konklave mitmachen könnten. Also, falls sich der Kreis der Wähler mal über die Kardinäle hinaus erweitern sollte, dann wäre ein Online-Konklave auch vorstellbar.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch sehr anschaulich, wie ein Konklave genau abläuft. Ist das dann immer auf ewig und für alle Zeiten festgelegt?
Nein, natürlich nicht. Also Konklaveordnungen kommen und gehen und eigentlich hat seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich jeder Papst außer Franziskus nochmal an den Regeln herumgeschraubt. Zuletzt Benedikt XVI. Noch kurz vor seinem Rücktritt 2013. Aber da geht es meistens um Details, zum Beispiel wie viele Tage nach dem Tod eines Papstes kann man denn anfangen mit dem Wählen. Die großen Linien dürften bis auf Weiteres gleich bleiben. Das sind die geheime schriftliche Wahl in der Sixtinischen Kapelle, die Abschottung der Wähler, nur die Kardinäle zugelassen und die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Stimmen.
Vielen Dank, Stefan von Kempis. Weißer Rauch und falsche Mönche, eine andere Geschichte der Papstwahl, so heißt sein Buch, das sehr unterhaltsam und spannend erzählt, warum es überhaupt ein Konklave gibt und wie sich die Papstwahl über die Jahrhunderte verändert hat. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 25 Euro. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.